Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge titelt Noch ein Gesundheitsfonds? Mein Gesprächspartner im Studio ist Herr Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer. Er ist Autor, Wissenschaftler, Arzt und seit vielen Jahren auch Investor im Pharmabereich und wie ich gelernt habe, Ehrenbürger des Ruhrgebiets. Ich komme selber aus Soest. Was muss man denn tun? Ich bin ja nur angegrenzt an das Ruhrgebiet, um Ehrenbürger des Ruhrgebiets zu werden. Bei Ihrem Bruder hätte ich mir das vorstellen können, dass der das geworden wäre. Was haben Sie gemacht?
Ich habe mich sehr früh darum bemüht, eigentlich das Thema Gesundheit Made in Germany, also Medizin in Germany, in die Öffentlichkeit zu tragen, habe einen Gesundheitscampus mit initiiert in Bochum zu Zeiten, als überhaupt noch keiner die Medizin als wirklich Zukunftsfeld gesehen hat. Ich sehe es von Anfang an meines Studiums als Kulturgut und habe mich darum bemüht, dieses zu formulieren. Und dafür bin ich dann irgendwann von Herrn Rau als Bürger des Ruhrgebiets ausgezeichnet worden.
Mit uns im Studio zusammen sitzt Christian Exner. Er ist bei Eichkatz Asset Managers. Das ist für viele, die sich mit Asset Managern und KVGs beschäftigen, in der Wholesale-Welt kein so bekannter Name, aber in der institutionellen Welt dann schon eher. Deshalb kurze Frage an Sie. Ihr Haus und seine Marktaktivitäten, wenn Sie es in einer Minute beschreiben sollten, sodass alle wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Sehr gerne. Wir sind ein Team von vier Personen, sind aus dem Bereich Asset Management, haben die Kapazitäten Fundamentalanalyse an Bord, jahrelange Erfahrung im Fondsmanagement, verschiedene Strategien. Das eine war fundamental, das andere ist, wir haben auch ein Teammitglied, der sich sehr lange schon mit Low-Vola-Strategien beschäftigt, sodass wir letztendlich das, was am Markt alles relevant ist, beherrschen.
Herr Professor Grönemeyer, Sie sind ja jemand, der eine hohe mediale Aufmerksamkeit genießt. Umso auffälliger ist es, dass Sie sich zum Thema Covid-19, Corona-Krise sehr zurückgehalten haben. Was sind die Gründe dafür, dass Sie den Kollegen, die jetzt zwar fachlich vielleicht dafür berufener wären, aber erst Medienstars wurden, die Bühne so lange überlassen haben? Was ist der Grund, dass man da wenig von Ihnen hört?
Der Grund ist eigentlich, dass wir viel zu wenig über Covid-19 wissen und im Grunde zurzeit wissenschaftliche Dispute in der Öffentlichkeit austragen. Der Virologe gegen den Epidemiologen, die Praktiker werden gar nicht gehört, auch die Gesundheitsämter eigentlich gar nicht einbezogen und die Politik und die Medien kümmern sich eigentlich um das Thema. Und das hat mich bewogen, einfach erstmal in Ruhe abzuwarten, zu gucken, was entwickelt sich da eigentlich, ist Covid-19 so gefährlich wie eine Influenza oder ist es mehr wie die Vogelgrippe und Schweinegrippe jetzt das nächste Stadium eines Virus? Im Moment wissen wir noch viel zu wenig. Vor allen Dingen geht es mir darum, dass wir miteinander, weltweit miteinander agieren. Und ich wollte jetzt nicht noch einer sein, der jetzt als Besserwisser sich dahinstellt und sagt, ich weiß es.
Was, glaube ich, verkehrt ist, ist, viele reduzieren Sie darauf, der Rückenpapst zu sein. Sie sind aber sehr viel, ich sag mal, omnipotenter mit Ihrem medizinischen Wissen unterwegs. Wie kommt es, dass man das so stark wahrgenommen hat und viele das immer als erste Assoziation zu Ihnen haben?
Also ich habe mich ja sehr früh immer damit befasst, wie kann ich Wohlbefindlichkeit durch Medizin schaffen. Medizin ist seit Anfang an, seit Adam und Eva eben einfach Kulturgut und dass wir heute noch leben, hat ganz viel mit hervorragender Medizin zu tun, heute eben mit dem Wissen der traditionellen Heilweisen bis hin zur Hightech-Schulmedizin. Ich bin von Hause aus Radiologe, habe mich aber von Anfang an eigentlich den allgemeinen Themen gewidmet und auch dazu eben geschrieben, Vorträge gehalten und versucht auch Kinder sehr früh mitzunehmen, den Kindern eigentlich Wissen zu vermitteln, wie sie gesund bleiben können, wie sie gesund werden können, was Krankheiten bedeuten und was man von leicht nach schwer mit Hausmitteln, mit naturkundlichen Mitteln und mit schulmedizinischen Mitteln bewirken kann. Und das ist eigentlich mein Hauptinteresse, dieses auch weiterzuführen. Und auf der anderen Seite bin ich dadurch eben sehr stark bekannt geworden, dass ich sehr früh gesagt habe, ich brauche keinen Katheter mehr, um Herzkranzgefäße zu diagnostizieren. Da kann ich schnelle computertomografische Bildgebung oder Kernspintomografische Bildgebung einsetzen. Und ich kann auch den Computertomographen nutzen, um ganz klein und fein den Rücken beispielsweise zu behandeln. Eine der großen Volkskrankheiten Volkskrankheit, die eben jeden von uns betrifft. Und dann, wenn die Bandscheibe vorfällt, kann ich eben mit einer Minisonde von 0,1 bis 2,5 mm hineingehen und möglicherweise die Operation vermeiden und den Krankenhausaufenthalt vor allen Dingen. Und das habe ich sehr perfektioniert, ein großes Institut dazu aufgebaut. In Bochum haben wir mittlerweile 9 Computertomographen und 3 Kernspintomographen diesbezüglich in Aktivität gebracht, um einfach den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich einen neuen Zugang zur Vorsorge wie zur Therapie zu vermitteln.
Jetzt hat der Arzt auf der einen Seite dieses Helfen wollen und helfen können, Sie haben es gerade angesprochen, also den Output. Auf der anderen Seite haben Sie sich auch schon sehr frühzeitig mit dem Thema des Investments dahinter beschäftigt. Nicht nur, aber auch in die Sachen, die Sie selber initiiert haben. Sie haben aber auch andere Sachen, die Sie gesehen haben, beurteilt. Wenn Sie mal diesen Weg von den ersten Investments in aller Kürze beschreiben sollten zu dem, und deshalb sitzen wir ja heute hier zusammen, Grönemeyer Gesundheitsfonds. Was ist das für eine Genese, die dazwischen liegt, zwischen dem ersten Mal, ich stecke mein Geld in was rein, was dann auch dem, was ich beruflich tue, nahe kommt, kann ja nicht jeder in seinem Beruf machen.
Also als ich angefangen habe, als Radiologe in den Körper hineinzugucken und zu sagen, wenn ich da den Tumor sehe oder die Bandscheibe, dann muss ich doch direkt da reingehen. Dann brauche ich keine Operation, sondern ich sehe die doch. Und also gehe ich rein. Also habe ich mal angefangen, Ende der 80er Jahre meine Sonde da hineinzustecken. Und dann gab es aber die Sonden nicht. Also es waren normale Instrumente, die ich hatte. Und dann habe ich gesagt, dann baue ich also mal Sonden. Und habe dann meine erste Firma gegründet und habe die Firma dann gut verkauft später. Habe wieder Geld gehabt, um mein Zentrum zu reinvestieren. Die Welt hat gesagt, wenn der Grönemeyer das tut, warum machen es nicht alle anderen Radiologen? Und dann sage ich, ja gut, weil die einfach nur bildgebende Menschen waren, die das auch nicht gelernt haben, sowas zu tun. Der nächste Schritt war beispielsweise die Bildgebung zu revolutionieren. Wir haben Anfang der 90er Jahre schon auf dem Laptop die ersten und beziehungsweise auf kleinen Computern die ersten Bilder im Computer gehabt. Da hat die ganze Welt noch in Großcomputern gearbeitet und auf Großbildschirmen gearbeitet. Und das ging dann so weiter in Bereich der Kleinstimplantate, um Austackungen im Gehirn, Aneurysmen zu veröden durch kleine kathetergeführte Spiralen, mit denen man eben eine große Operation vermeiden konnte. Das waren so bisher meine Investments oder Wiederverwertbarkeit von Einmalkathetern. Also Recycling schon sehr früh, und ich habe dann festgestellt, die Medizin von morgen hat so viele Möglichkeiten, ganz klein und fein und vorsichtig zu sein, möglichst viel auch ambulant zu machen oder nur mit wenigen Aufenthalten in der Klinik, dass es doch verrückt ist, dass man nicht dort hinein mehr investiert. Bis hin zu naturerkundlichen Produkten, mehr da hinein investiert oder auch in psychosoziale Gesundheit. Und so ist es eigentlich entstanden zu sagen, okay, das ist die Zukunft, also muss man mal einen Fonds dafür entwickeln. Und so bin ich dann zu Eichkatz gekommen und sage heute, unser Fonds heißt Gesundheitsfonds. Es ist kein digitaler Fonds und es ist auch kein Spezialfonds für Telemedizin, sondern es umfasst eigentlich alles in 360 Grad.
Das ist eine gute Überleitung an Herrn Exner, der ja in seinen Präsentationen sehr stark herausstellt, wir sind anders als andere Pharma-Healthcare-Fonds. Was ist anders an dieser Denke, die da im Hintergrund ist, und wie wirkt es sich dann im Portfolio aus? Wo sieht man den Unterschied dann?
Also der Unterschied wird deutlich, weil wir einen 360-Grad-Blick auf die Medizin haben. Das heißt, wir haben nicht nur das Thema, wie werde ich gesund, sondern auch, wie bleibe ich gesund? Also Sportbewegungskonzepte könnten fürs Portfolio interessant sein. Gesunde Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil wer sich bewegt und gesund ernährt, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Naturheilkunde hat Herr Dr. Grönemeyer schon genannt. Psychosomatik etc. Das sind alles Bereiche, die man in der Regel nicht so stark in anderen Fonds findet, die aber ganz, ganz wichtig sind, weil sie eben auch ein Teil der Gesundheit der Gesellschaft erklären. Oder auch alternde Bevölkerung ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der aus unserer Sicht völlig unterinvestiert ist, wenn man über das Thema Gesundheitsinvestment nachdenkt. Und wenn wir zum Beispiel aufs Portfolio überschwenken wollen, wir haben allein im Thema gesunde Ernährung ein Portfoliogewicht von 8% im Portfolio.
Gesunde Ernährung hat man sich dann, um ein Beispiel zu nennen, was für ein Unternehmen vorzustellen. Es muss jetzt nicht unbedingt eins sein, was in Ihrem Fonds drin ist. Wir wollen hier kein Frontrunning machen oder so, sondern es geht einfach um die Frage, was sind da so Titel, die dafür in Frage kämen, aus die Sie dann auswählen können.
Es gibt zum Beispiel in Schweden ein Unternehmen, das nennt sich Midsona, die produzieren zuckerreduzierte Lebensmittel und die haben im Kleinen angefangen, sind jetzt über die letzten 10 Jahre sehr kontinuierlich sehr schön gewachsen, haben in unterschiedliche Länder expandiert und der Anteil an zuckerreduzierten Lebensmitteln im Supermarktregal wird eben immer größer und dieser Trend treibt natürlich auch das Unternehmen. Und wenn das Management eine vernünftige Strategie hat, dann haben sie Wachstumsraten für die nächsten 20 Jahre mit einem ganz, ganz wichtigen Thema eben, dass die Leute sich gesünder ernähren.
Jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass es ja in dem Bereich schon viel in die Zukunft da auch investiert sein soll, dass es sich abgrenzen soll von dem anderen, dass man es breiter interpretiert. Trotzdem müssen Sie ja irgendwo eine Grenze ziehen. Also wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, Sie haben jetzt über die demografischen Aspekte auch gesprochen und das alten- und behindertengerechte Wohnen könnten Sie auch durch einen Wohnimmobilienfonds beispielsweise abdecken. Wäre das etwas, wo Sie sagen, das ist für uns kein Denkverbot, genau das macht uns aus? Oder zu sagen, nee, das ist dann schon ziemlich weit hergeholt, das passt nicht zu dem, was wir eigentlich tun.
Das wäre kein Denkverbot. Also es muss medizinisch Sinn machen und es muss vernünftig umgesetzt sein und es muss natürlich auch sauber investiert werden können. Es gibt zum Beispiel in den USA auch REITs, die zum Beispiel in Wohnimmobilien investieren in diesem Bereich. Da gibt es auch ganz tolle Betreibergesellschaften und das schauen wir uns alles im Detail an. Also wir wollen letztendlich Unternehmen, die das Thema vernünftig investieren, altersgerechtes Wohnen den Menschen ermöglichen mit einem tollen medizinischen Konzept, sodass das rund ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
Und wohlbefindlich, würde ich gerne dazu fügen, wohlbefindlich alt wird. Also bis zur letzten Lebenssekunde eigentlich Wohlbefinden erlebt. Und das heißt nicht, dass er gesund ist in der letzten Lebensminute, sondern Wohlbefinden hat ja was mit psychosozialer Gesundheit zu tun, es hat was mit körperlicher Gesundheit zu tun und es hat was mit Kraft zu tun. Und wenn man sieht, dass die Demografie sich so entwickelt, dass demnächst 35% mehr Menschen über 65 Jahre alt werden in der Prognose. Heute schon in Deutschland über 10.000 Menschen über 100 Jahre alt sind, dann möchten diese auch bis zur letzten Lebensminute einfach auch sich in der Gesellschaft wohlfühlen wollen.
Jetzt habe ich ja den Arzt hier und den Asset Manager hier. Beleuchten wir vor diesem Hintergrund mal, wie Covid-19 dieses Thema Gesundheitswesen als aus der Wahrnehmung des Arztes und auch aus der Wahrnehmung des Asset Managers die Dinge verändert hat, wie sie vielleicht Anfang des Jahres noch gewesen sind. Wo würden Sie sagen, das ist dadurch passiert und so hat sich der Stellenwert von Gesundheitswesen verändert? Und Sie gleich, Herr Exner, vielleicht vor dem Hintergrund, was hat das mit den Kapitalmärkten gemacht und der Frage der Dominanz oder auch Nicht-Dominanz dem Gesundheitsbereich an der Börse. Wollen Sie als Arzt anfangen?
Also was wir in Deutschland erleben, ist, dass wir sehr konsequent Abstandsregelung, Maskenpflicht, Desinfektion auch eingeführt haben und konsequent auch durchgesetzt haben. Wir haben von der Grundlage her ein hervorragendes Gesundheitssystem, das aus ambulanter und stationärer Versorgung besteht, wovon andere Länder träumen können noch und träumen auch und uns auch immer wieder als Beispiel sehen, aber auch im Grunde natürlich auch neidisch sind. Letztendlich, wir haben eine Gesundheitsindustrie drumherum aufgebaut, die auch hochwertig ist. Was mir fehlt, ist die Vernetzung. Ich hatte es schon mal am Anfang gesagt, mir fehlt eigentlich dieses Miteinandergefühl im Gesundheitswesen und vor allen Dingen herauszufinden, wie kann ich Innovation so stark fördern, dass ich eben möglichst jetzt ganz schnelle Tests bekomme. Wir sind in einer guten Entwicklung, auch mit deutschen Unternehmen, die jetzt in den nächsten Tagen, man hört es schon, mit Speicheltests rauskommen werden, dass du in 15 Minuten weißt, bist du infiziert, hast du Corona oder Influenza. In einer Stunde später wird man nochmal das verifizieren können mit klassischen, aber gut analysierbaren PCR-Tests. Und dann folgt eigentlich die Immunisierung auf der anderen Seite. Also was kann ich mit naturerkundlichen Mitteln, was kann ich auf der anderen Seite mit schulmedizinischen Mitteln machen, um mein Immunsystem zu stärken, welche Rolle spielt Bewegung, Sport, Fitness, Ernährung, ja, das versuchen wir ja auch im Fonds auch abzubilden und gleichzeitig die Frage, helfen uns Impfungen ja oder nein? Ich bin vor 20 Jahren infiziert worden mit einer Grippe, ich habe eine Herzmuskelentzündung hinter mir, ich möchte sie keinem zumuten, ich lasse mich regelmäßig gegen Grippe, gegen Pneumokokken und alles andere impfen, ich halte das viel sinnvoller, sich impfen zu lassen, als hinterher mit ganz vielen Medikamenten hinterher zu laufen. Ob wir so schnell in der Lage sind, heutzutage Impfstoff zu entwickeln, das wird sich zeigen. Aber dass das Know-how der Welt über die digitalisierte Welt, über die telemedizinische Welt, die Teleforschung zusammengetragen wird und man in der Lage ist, ganz, ganz schnell, und da sind ja mittlerweile auch drei deutsche Unternehmen weltweit vorneweg, das wird sich zeigen. Aber ich glaube sehr stark als Betroffener daran, dass wir das brauchen und möglichst zügig brauchen. Und das hat sich natürlich durch Covid beschleunigt. Diese Herangehensweise hat sich beschleunigt. Und auch sicherlich der Widerstand von Impfgegnern auf der anderen Seite mit Verständnis. Ich verstehe das, wenn man Angst hat vor der Impfung, vor dem, was da passiert, wenn man sagt, es ist noch nicht so lange geforscht worden. Auf der anderen Seite muss ich diese Menschen auch ernst nehmen und mitnehmen und erklären, warum es einfach besser ist, sage ich jetzt als Betroffener, geimpft zu sein und nicht an der Grippe da zu liegen und denken, du bist im nächsten Moment tot.
Klingt so ein bisschen nach, wir wachsen an unseren Herausforderungen.
Wir wachsen sehr an unseren Herausforderungen. Ich bin so schrecklich, diese Krise finde, und die nächste wird auch kommen. Ja, das hat die Menschheit immer gehabt, aber wir sind heute vorbereiteter denn je. Auch wenn unser System mit Maskenvorsorge überhaupt nicht vorgesorgt war und mit Desinfektionsmitteln und so, obwohl wir ja schon allein in 2018 15.000 Tote oder 20.000 Tote hatten durch die normale Grippe.
Herr Exner, jetzt hatten Sie ein bisschen Zeit, über die Börsen nachzudenken. Die Wahrnehmung da, der 100 Milliarden Impfstoffmarkt pro Jahr, der sich da abzeichnet. Trotzdem ist es ja sehr erfrischend zu lesen in Ihren Unterlagen, dass Sie für Ihren Fonds Unternehmen, die nur forschen, ausschließen und die ein Produkt nur haben, auch ausschließen. Mhm. Aber wie sieht man dann das Thema Gesundheit aus Sicht der Börse jetzt?
Also zum Ersten war Gesundheit ein recht dankbares Thema, weil der Gesundheitsmarkt deutlich stabiler war im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das macht eine, also ich möchte die Krise jetzt nicht runterreden, aber der Gesundheitsmarkt hat jetzt das Tal der Tränen im März, April nicht so mitgemacht wie viele andere Bereiche. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt im Zuge der Impfstoffdiskussion viele hochfliegende Unternehmen, aber das ist nicht das, was wir machen wollen. Also wir wollen in Unternehmen investieren wie in Marathonläufer, also Unternehmen, die langfristig auf wachsenden Märkten aktiv sind und nicht nur an einem Thema partizipieren. Ja, das heißt, wir würden jetzt nicht an ein Unternehmen investieren als Wette auf den Impfstoff. Ja, aber durchaus haben wir Unternehmen im Portfolio, die Pharmaforschung betreiben, die auch an einem Impfstoff dran sind. Und das ist natürlich als Zusatzeffekt ein positiver. Ich möchte einen ganz anderen Bereich aufgreifen. Der Dr. Grönemeyer hatte gerade das Thema Digitalisierung der Medizin angesprochen. Und das ist ja in Deutschland etwas leidiges Thema mit der digitalen Patientenakte, mit dem E-Rezept etc., was schon seit Jahren kommen soll und nie wirklich so erfolgreich umgesetzt wird. Ich glaube, dass durch Corona da eine Beschleunigung stattfindet. Auch gerade das Thema Telemedizin ist in den USA schon etwas länger ein Bezahlmarkt. Also es gibt schon Unternehmen, die sozusagen sehr schöne Vergütungsraten dafür vereinnahmen. Die Teladoc ist so ein Beispiel. Es gab jetzt auch im Zuge der Corona-Krise ein extra Regierungsprogramm, um eben Telemedizin, also die Diagnose aus der Ferne bezahlbar zu machen, natürlich auch im größeren Kreis an Bevölkerung das zugänglich zu machen. Weil die Leute, die an Covid erkrankt sind, brauchen natürlich akut Hilfe. Aber jemand, der den Ellbogen verstaucht hat und Schmerzmittel hat, der kann auch über eine telemedizinische Diagnose ein Schmerzmittel bekommen und muss sozusagen nicht beim Arzt die wichtige Zeit sozusagen konsumieren. Und auch in Deutschland haben wir ein paar Unternehmen, die davon profitieren können. Viele bieten das aktuell noch als freie Leistung an, aber wir sind der Überzeugung, jetzt, wenn einmal die Telemedizin genutzt wird im Zuge so einer Krise, werden die Leute den Vorteil erkennen und davon nicht wieder zurückschreiten. Das heißt, da werden auch manche wichtige Themen, die wir auch als Investoren im Medizinbereich abbilden, werden beschleunigt durch Corona.
Jetzt haben Sie ja die, ich sag mal, ökonomische Nachhaltigkeit gerade eigentlich besprochen. Sprechen wir noch über die Sustainable Nachhaltigkeit, denn die liegt Ihnen ja, Herr Dr. Grönemeyer, sehr am Herzen. Sie haben das ja auch extra auf den Fonds draufgeschrieben. Auch da wieder der Arzt und Wissenschaftler und der Portfolio-Manager. Diese Nachhaltigkeit, viele sagen, der Gesundheitsbereich ist eigentlich perfekt dafür gemacht, um das Thema Nachhaltigkeit damit auch auszudrücken. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder die Diskussionen über Tierversuche, über Genforschung, wo man sagt, das passt ja gar nicht zusammen. Warum passt es zusammen? Und gleich schon an den Portfolio-Manager, Sie haben ISS Research, die Sie beliefern in dem Bereich, wie Sie es dann umsetzen. Aber erstmal von der Theorie dann zur Praxis zum Schluss.
Plastikfreiheit, klimaorientiert, ohne Kinderarbeit und viele andere, Nachhaltigkeit in den Unternehmen, Teamorientiertheit, Wertschätzung der Mitarbeiter und so weiter. Das spielt eine Riesenrolle für Nachhaltigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite für mich eben auch die Nachhaltigkeit, gute Unternehmen nachhaltig im Markt zu halten. Das heißt also auch den Anleger mit zu motivieren, dieses Unternehmen auch zu unterstützen, damit wir eben langfristig auch dessen Produkte, dessen Serviceleistungen in Anspruch nehmen können. Das ist für mich ganz wesentlich. Gucken wir an die Teleradiologie, beispielsweise Telemedizin an. Ich habe seit Anfang der 90er Jahre angefangen, Teleradiologie mit der Firma Visus in dem Markt zu etablieren und da hinein investiert. Zunächst war ich 100%iger Investor und heute bin ich noch 10%iger Anteilseigner. Mir geht es eigentlich immer darum, wenn man solche Unternehmen unterstützt, dass sie ins nächste Jahrhundert mit hineingehen. Also so suchen wir auch aus, ja. Und wenn ich Diabetes-Analytik mache über Sensorik, beispielsweise, dass ich einen Sensor im Arm trage oder sonst wo am Körper, um zu messen, wie ist mein Diabeteswert, dann möchte ich gerne, dass das auch nicht auf einmal vom Markt verschwindet, sondern dabei bleibt und dass auch die Firma dann entsprechend sich weiterentwickelt. So verstehe ich erhaltene Nachhaltigkeit und wenn man die Gesamtkriterien, die auch die junge Generation heute ja sehr stark formuliert und sagt, also die ökologischen Desaster führen eben auch zu Krankheiten, dann haben wir das auch ganz klar im Blick.
Herr Exner. Ja, beim Nachhaltigkeitsthema lernen wir jeden Tag dazu. Also es ist ganz toll, wie die Unternehmen sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Wenn ich mich daran erinnere, vor 5 Jahren hat noch kaum ein Unternehmen im Jahresabschluss sich darüber geäußert. Heutzutage findet man bei ja fast jedem einem Unternehmen Nachhaltigkeitsreporting. Wenn wir jetzt die Verbindung zur Medizin herstellen, ist ja eins der wichtigsten Ziele von den Vereinten Nationen Zugang zu Medizin ermöglichen. Das ist auch etwas, wo wir natürlich ganz genau hinschauen. Die Telemedizin ermöglicht sowas. Oder wenn wir jetzt mal an die Bildgebung denken, bildgebende Geräte sind sehr, sehr teuer. Da ist man bei 3 Millionen aufwärts, wenn man solche Produkte erwerben möchte und die Praxis etablieren möchte. Das ist natürlich in unserer entwickelten Welt ein Standardgut, weil wir natürlich auch Banken haben, die sowas finanzieren. Aber wenn wir jetzt mal an die nicht so entwickelte Welt denken, da ist so ein Gerät für 3 Millionen einfach nicht bezahlbar. Und deswegen haben wir in vielen Teilen der Welt einfach gar keine vernünftige, also entweder gar keine oder eine extrem reduzierte Bildgebung, obwohl das ganz, ganz entscheidender Faktor ist, um Krankheiten und dergleichen zu erkennen. Und da gibt es zum Beispiel auch Unternehmen, die etwas kostenreduzierter Bildgebung ermöglichen. Ja. Und solche Dinge schauen wir uns natürlich ganz genau an. Wir vom Asset Management maßen uns da natürlich nicht an, alles über das Thema Nachhaltigkeit zu wissen. Wie gesagt, wir lernen jeden Tag dazu. Wir haben uns mit ISS ESG zusammengetan, die eine ganz, ganz tolle Datenbank zur Verfügung stellt und wirklich sehr umfangreich sich mit den Unternehmen auseinandersetzen und mit deren Hilfe wir eben uns auch die Unternehmen anschauen.
Dann halten wir mal fest, wir haben mit einer Frage aufgemacht, noch ein Gesundheitsfonds. Wir können sie also nicht im Ehrhardtschen Sinne beantworten mit dem Ausrufungszeichen noch ein Gedicht, sondern es hat den Anspruch, anders zu sein. Ob es dann anders sein wird in der Praxis, das muss die Zukunft zeigen. Da dürfen wir alle gespannt sein. Ich frage aber zum Schluss meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Und die gibt uns immer die Möglichkeit, uns entweder in das Thema und den speziellen Blickwinkel, den wir in der Sendung hatten, vertiefen einzulesen oder aber einfach auch mal davon unabhängig, was das Thema Börse angeht, gegebenenfalls mal zu schauen, was beim Gesprächspartner derzeit so auf dem Nachttisch liegt. Professor Brennemeyer, wenn Sie anfangen wollen, gibt es Herrn Exner die Möglichkeit, mal kurz noch darüber nachzudenken, was er uns ans Herz legt. Es darf gerne eins Ihrer Bücher sein, wo Sie sagen, das ist jetzt vielleicht gerade von besonderer Bedeutung oder auch ein anderes von einem anderen Autor, wo Sie sagen, nee, ich glaube, das bringt alle derzeit weiter.
Ja, mein aktuelles Buch, was am 25. September aktuell sein wird, das heißt Naturmedizin und Schulmedizin, Ausrufezeichen. Das eine hat mit dem anderen zu tun und da habe ich mein gesammeltes Wissen zu Volkskrankheiten niedergelegt. Ein weiteres Buch, was auch im S. Fischer Verlag erschienen ist, ist das Buch Weltmedizin, wo ich einfach die Bedeutung der Medizin für die Zukunft der Menschheit auch nochmal niedergelegt habe.
Das ist gut, Herr Exner. Was geben Sie uns noch mit?
Ich lese gerade Why We Sleep von Herrn Walker, der sich sehr detailliert damit auseinandersetzt, welche Bedeutung der Schlaf für unseren Organismus hat, für unsere Leistungsfähigkeit in der aktuell übermüdeten Gesellschaft. Keiner schläft mehr vernünftig, jeder geht mit dem Handy ins Bett und welche Implikationen das für uns hat und welche Fähigkeiten wir entwickeln könnten, wenn wir das so nicht machen würden. Das wird da sehr, sehr schön dargestellt.
Darf ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Ich wünsche Ihnen gleich eine gute Heimfahrt und den Zuschauern danke ich fürs Zuhören. An der Stelle ja immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast@fondgedanken.de, wo Sie uns Anregungen zu dieser Sendung oder Ideen für zukünftige einreichen können. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie uns wie immer weiterempfehlen an Ihre Freunde, Bekannten, Kollegen mit unserem Podcast. Und kann dann einfach vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung nur nach wie vor sagen, gut, toi toi, vor der nächsten zweiten Welle und bleiben Sie gesund. Und verabschiede mich hier aus dem Köln Tower, nicht aus dem Köln Tower, aus dem ABC Tower mit einem gewohnten Kölschen. Tschö.
Tschö.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.